hörst Hamburg, was willst du wissen? Ein Podcast der Hamburg Open Online University. Menschen aus Hamburg sprechen über ihre Lebens- und Lernwege.
Moin und herzlich willkommen zu Hamburg, was willst du wissen? Mein Name ist Christian Friedrich und in dieser Folge habe ich mit Jared Dibaba gesprochen. Jared Dibaba ist wahnsinnig vielseitig und vielfältig. Er kann total viel und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass er uns auf unsere Anfrage hin auch sofort zugesagt hat. Denn wir hatten die Hoffnung, von ihm etwas lernen zu können dazu, wie er lernt. Und ich glaube, an verschiedenen Stellen im Gespräch kommt das auch raus. Wir haben über insgesamt 3 Lernangebote der Hamburg Open Online University gesprochen. Einmal ging es um KI und meinen Weg zur KI. Es ging um den Tide-Elbe-Komplex, also alles rund um die Tide-Elbe. Und es ging auch darum, wie wir uns vor Desinformation und Fake News in Social-Media-Videos schützen können. Am meisten bei mir hängen geblieben ist ehrlich gesagt Jareds Unterscheidung von Inklusion und Integration. Und ich nehme das auch über das Gespräch hinaus mit und denke da immer wieder in verschiedenen Situationen drüber nach. Und ich würde ehrlich gesagt sehr interessieren, wie es euch als Zuhörenden geht zu der Frage, aber natürlich auch zu allem anderen, was wir im Gespräch besprochen haben. Gebt uns sehr gerne Feedback, ob das auf einer eurer Lieblings-Social-Media-Plattformen ist oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da lesen wir sehr gerne in die Kommentare und auch in die Bewertungen rein. Empfehlt den Podcast auch sehr gerne, wenn er euch denn gefällt. Gerade so einem jungen Format hilft es total, wenn ihm die Zuhörenden so ein bisschen auf die Beine helfen und darauf aufmerksam machen, dass hier etwas Neues entsteht. Aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude mit dem Gespräch, das wir mit Jared Dibaba Mitte November aufgezeichnet haben. Das ist deswegen wichtig, weil wir an einer Stelle auch kurz über die bevorstehenden Neuwahlen hier bei uns in Deutschland sprechen. Viel Spaß! Hamburg, das ist heute Jared Dibaba. Moin Jared, hi.
Ja, moin Christian, danke für die Einladung.
Wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Es war uns eine große Ehre, als die Mail reinkam, dass du dabei sein willst. Hat uns sehr gefreut.
Ich fühle mich jetzt natürlich richtig gebauchpinselt.
Das war das Ziel.
Genau darum ging es. Wir Leute, die in irgendeiner Form vor das Mikrofon, vor die Kamera oder auf die Bühne gehen, sind ja auch ein Stück weit eitel. Und wenn Leute sagen, toll, dass du da bist, dann sind wir natürlich nochmal einen Zentimeter größer.
Steht hier dick in meinem Briefing-Dokument. Jared Bauchpinseln, damit wir hier ordentlich ins Gespräch einsteigen.
Genau.
Nee, hat geklappt, sehr gut.
Ja.
Nee, hat uns wirklich sehr gefreut, weil also gerade ein neues Format, du weißt ja vielleicht auch noch nicht so ganz genau, worauf du dich einlässt, umso größer ist sozusagen ja auch der Vertrauensvorschuss, dem wollen wir natürlich auch irgendwie gerecht werden.
Ja, auf der anderen Seite finde ich es gut, weil dann können wir noch ein bisschen eine Duftmarke setzen, ja, und vielleicht die Richtung dann schon mal vorgeben, wo es in der nächsten Zeit hingeht. Es hat ja auch viele Chancen, gerade wenn man etwas Neues anfängt, hat man viele Möglichkeiten, Dinge neu zu gestalten.
Hast du die Chance gleich erkannt,
ja,
und gesagt, da drücke ich mal den Jared-Stempel auf. Finde ich gut.
Ja.
Glückwunsch auch zum Fernsehpreis.
Oh, Thema danke.
Fernsehpreis, habe
ja,
ich gesehen.
Dank. Ihr
habt gewonnen letzte Woche. Also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung muss man vielleicht für die Zuhörenden sagen, die Folge kommt im Dezember raus,
ja,
aber so in der zweiten Novemberwoche war es, glaube ich, jetzt.
Ja.
Letzte Woche. Ne?
Genau.
Ja, Glückwunsch.
Ja, danke, danke, danke. Ich habe mich sehr gefreut, weil wir in der 4. Staffel sind, mit einem Team dran arbeiten und weil das Dorfleben dort gefeiert wird für die Menschen, die auf den Dörfern leben. Das ist einfach auch eine Anerkennung des Dorflebens und der Gesamtproduktion, so die Menschen, die da dran teilnehmen. Deswegen war ich mächtig stolz auf uns alle.
Mhm. Ja. Mhm. Wer es vielleicht noch nicht mitgeschnitten hat, die Auszeichnung war für Jared kommt rum, speziell eine Folge. Ich habe sie gestern Abend noch geguckt in der Vorbereitung.
Waffensinn, genau.
Waffensinn,
ja,
genau. Beste Leistung vor der Kamera.
Ja.
Congrats.
Thank you. Wobei ja die beste Leistung vor der Kamera nur funktioniert, wenn man im guten Team ist. Und das sage ich jetzt nicht, weil es so abgedroschen ist, sondern ich meine es wirklich so. Das habe ich da auch gesagt. Kamera muss stimmen, Make-up muss stimmen.
Mhm.
Das ganze Setting drumherum. Wenn du falsche Leute in deinem Team hast oder wenn irgendwas nicht funktioniert, bist du vor der Kamera nicht gut. Das ist so. Du stehst da mit schlechter Laune und kannst nicht so frei aufschlagen, wie es ist. Und deswegen ist es wie eine Mannschaft. Ich bin zwar die Person, die wahrgenommen wird, aber es sind ganz viele, die mit dabei sind, dass die Präsentation vor der Kamera auch gut funktioniert. Und deswegen wurde ich zwar ausgezeichnet, aber das ist ein Preis für uns alle.
Das war schön. Gleich das Team noch gebauchpinselt.
Ja, Aber, damit sie das nächste Mal nett zu mir sind wieder.
Also das ist ja, glaube ich, auch in jedem Projekt, in jeder Arbeit irgendwie so. Ne? Ja. Wenn du da einen Star hast, der sich irgendwie nach vorne stellt und sagt, hier geht's nur um mich, dann funktioniert's ja auch nicht. Und
überhaupt
gleichzeitig
nicht.
Muss das Team dann irgendwie aber auch vielleicht auch uneitel genug sein, dich da nach vorne zu stellen und zu machen, dass du dabei gut aussiehst. Ne?
Alle müssen uneitel sein und alle müssen aber auch Bock haben, alles zu geben, weil jede Person im Team kann dafür sorgen, dass das Projekt komplett vor die Wand gefahren wird und jedes Mitglied dieses Teams kann aber auch dafür sorgen, dass es ein Erfolg wird.
Ich habe das so in der Vorbereitung gedacht. Es ist vielleicht, klingt vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber du bist ja enorm vielseitig. Ne? Also ich habe überlegt, so, weiß nicht, ob du unseren Trailer für den Podcast gehört hast, da gehen wir schon damit hausieren, dass wir dich an Bord haben werden zu dem Zeitpunkt. Und wir haben dich, ich glaube, als Moderator, Musiker und Entertainer beschrieben. Und dann habe ich so in der genaueren Vorbereitung gedacht, ja klar, stimmt. Aber dann ist da irgendwie noch das und das. Und das ist einerseits, glaube ich, wenn man sich über so ein Gespräch im Vorfeld nachdenkt, wenn man darüber nachdenkt, wie steigt man ein, einerseits sehr komfortabel, weil ich könnte mir jetzt irgendwas rauspicken und damit anfangen. Aber andererseits muss ich zugeben, hast es mir auch echt schwer gemacht, weil ich nicht so genau wusste, okay, womit fange ich denn jetzt aktuell an irgendwie. Und da ist ja wirklich alles dabei. Moderation im Fernsehen, auf der Bühne. Du bist Schauspieler, nach allem, was ich so gelesen und mitkriege, sowohl Theater als auch Fernsehen, Film. Du hast Podcasts, die teilweise wiederum Formate begleiten, Reportageformate begleiten, in denen du dich um, ich sag mal, im weitesten Sinne so Sex im Alltag, wie funktioniert das? Wie kriegen wir das irgendwie in der quote-unquote modernen Gesellschaft jetzt überhaupt hier so hin mit uns? Du bist Musiker, also aus der Familie habe ich gleich gehört, ach krass, du sprichst mit Jared, der spricht ja immer platt, ist ja super und die Musik mögen wir auch gerne. Und dann ist da Dorfleben bei und gleichzeitig irgendwie auch viel Sachen, die ich so mit städtischem Leben assoziieren würde. Also irgendwie wahnsinnig facettenreich. Und was ich mich dabei gefragt habe, ist, auf deiner Website steht, alles was ich kann, habe ich auch gelernt. Also wenn ich richtig, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du bist so Anfang, Mitte 50 gerade.
Mitte 50.
Das ist ja dann irgendwie auch eine begrenzte Zeit, um all das zu lernen, was ich gerade aufgezählt habe. Und ich habe jetzt schon wieder Sachen ausgelassen. Du bist auch Diversity-Trainer und Coach. Du bist, ich glaube, ausgebildeter Tänzer und Sänger.
Nein, okay. Tänzer nicht.
Tänzer nicht.
Sänger auch nicht. Ich habe Gesangsunterricht gehabt.
Ja.
Ich habe Gesang am Konservatorium hier in Hamburg gelernt. Ich singe, also, aber ich habe kein Studium gemacht.
Okay.
Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und die habe ich auch abgeschlossen.
Also das ist dann sozusagen der Teil des, ich nenne es mal formalen Lernens. Ne? Du gehst in irgendeine Einrichtung rein, kommst wieder raus, hast einen Abschluss.
Genau.
So. Aber da sind ja auch viele andere Sachen dabei. Ne?
Ja. Mhm. Also ich habe Kaufmann im Groß- und Außenhandel, habe ich auch gelernt, rein in die Ausbildung, raus aus der Ausbildung. Das ist interessant, in der Schule bin ich zweimal sitzen geblieben. Und habe einen Abischnitt, glaube ich, von 3,4. Also so gerade noch durchgeschlittert. Es hat seinen Grund, auf der einen Seite meine Biografie einfach, das Aufwachsen in verschiedenen Ländern und Kulturen mit vielen Sprachen, die Nachwirkung vom Bürgerkrieg, aber auch eine gewisse Renitenz und Aufmüpfigkeit in der Schule oder Widerstand gegen Lehrpersonal, die rassistische Tendenzen haben und so weiter und so fort. Aber meine kaufmännische Ausbildung habe ich mit 1 abgeschlossen. Die praktische und meine Schauspielausbildung habe ich auch mit 1 abgeschlossen. Das sind Dinge, für die ich mich entschieden habe. Das will ich lernen.
Ja.
Alles, was mit Fernsehen zu tun hat, habe ich keine Ausbildung gemacht, aber ich habe es im Job gelernt.
Und da hilft ja auch sowas wie Schauspiel und Gesang total.
Ja.
Oder? Also so Körperhaltung und sich irgendwo, wie gebe ich mich?
Wie gebe ich mich? Und ich glaube, meine Schauspielausbildung nach dem Stanislavski-System, Konstantin Stanislavski ist ein Theaterwissenschaftler aus Russland gewesen, der Theaterspielen wissenschaftlich ergründet hat und das so auch vermittelt. Also nicht sozusagen irgendwie irgendwo, ich bin mal ein Baum oder eine Tasse oder sowas, sondern wie teile ich mir eine Rolle auf, wie erarbeite ich mir systematisch eine Rolle, wie arbeite ich an mir als Schauspieler, wie arbeite ich an der Rolle. Und das wirklich so aufgeteilt wie ein Kochrezept. Ne? Erst nimmst du das, dann kommt das, dann kommt das. So, dass es total nachvollziehbar ist. Und das fand ich total cool. Und dieses System, dieses Prinzip hat mir in meinem weiteren Berufsleben, aber auch so in meinem Leben, total geholfen, mir Dinge systematisch zu erschließen.
Ja. Weil du da, also ich bin kein Schauspieler, merkst du gleich bei meiner Frage, aber das heißt, du, da geht es dann einmal um sowas wie, wie spreche ich, wie ist mein Ausdruck, aber auch um so Dinge wie Körperhaltung, Mimik, Gestik wahrscheinlich, oder was sind so die Dimensionen in diesem System?
Genau, es gibt ja. Etüden, ja. Kennst du vielleicht aus dem
Ballett.
Aus dem Ballett oder aus dem Klavierspiel, aus dem Instrument, dass du Geläufigkeitsübungen machst. Ne? Erstmal ganz langsam, da, und dann irgendwann machst du es schneller und lauter und doller und wieder ganz langsam und so weiter. Und das gibt es auch beim Schauspielen. Also wenn ich Kaffee trinke, ist es was Alltägliches, aber wenn du auf der Bühne oder vor der Kamera einen Kaffee trinkst, ist es was ganz anderes, weil da gucken dir Leute zu und du machst es nicht mehr so, wie du es zu Hause morgens machst. Und du musst dann halt festlegen, wenn du es auf der Bühne machst. Ist es morgens oder abends?
Ja.
Habe ich schon den 10. Kaffee oder den 1. Kaffee?
Ja.
Ist der Kaffee heiß oder kalt?
Bin ich gut oder schlecht gelaunt?
So.
Ja.
Und dann trinkst du den Kaffee ganz anders.
Ja.
Wenn der Kaffee, den du mir jetzt hier gemacht hast, total heiß ist, würde ich den vielleicht so trinken.
Mhm.
Aber der hat jetzt eine angenehme Temperatur und ich trinke ihn. Lecker, ne? So, allein das ist schon was ganz Kleines, ne? Und das kannst du ja auch im Großen machen. Und das erarbeitet man sich als Schauspielerin und dann versuchst du es dann auf die Bühne oder vor die Kamera.
Ich verstehe jetzt auch noch viel besser. Eine der Fragen, die ich mitgenommen hatte, ging so in die Richtung so, wenn ich dir zugucke im Fernsehen, also zum Beispiel bei Jared kommt rum, aber auch wenn ich, du hast ja auch 1, 2, 3 Podcast-Formate und manche davon sind ja dann auch wieder bei YouTube zu sehen, beziehungsweise sind YouTube-Formate. Ich habe immer den Eindruck, dir fällt es total leicht, dich irgendwie auf eine neue Situation einzustellen. Also wenn du jetzt wie in der Waffensinn-Folge ins Dorf kommst und der Gülletrecker kommt vorbei, dann fährst du halt mal mit. Dann geht's ins Mehrgenerationenhaus und dann irgendwie auf den Hinterhof bei irgendwie den Anwohnern, die irgendwie Trial-Bike fahren.
Ja.
Und auf einmal hockst du in der Seifenkiste.
Ja.
Also ich habe mir teilweise gedacht, oh krass, der ist sich einerseits im besten Sinne für nichts zu schade,
ja.
Aber andererseits, das musst du auch irgendwo gelernt haben, das so zu machen,
ja.
Oder?
So, ja.
So ist man ja sonst nicht, sage ich so.
Ich glaube, auf der einen Seite habe ich in meinem Leben gelernt, mich auf neue Situationen einzustellen. Mhm. Ein Leben in Oromia, in der Stadt und auf dem Land, also in Äthiopien, in Osnabrück, in Nairobi, dann auf dem Dörfchen, wo ich aufgewachsen bin. Das sind immer sehr unterschiedliche Settings. Und als Kind lernst du oder kannst du dich schnell anpassen. Oft, meistens, nicht bei allen Kindern, aber ich konnte das ganz gut. Und diese Kompetenz hilft mir natürlich. Und ich kann mit den Leuten sofort connecten. Und ich habe gemerkt, ich habe in mir schon allein dadurch, dass ich so viele Identitäten in mir trage, schon eine große Vielfalt. Und das hilft mir, die Vielfalt auch bei den anderen gegenüber zu sehen und zu entdecken und zu sagen, ah, okay, sie ist Mutter, sie arbeitet in der Behörde, aber sie ist auch politisch engagiert, sie will Bürgermeisterin werden. So, das fällt mir dann nicht schwer, mich sozusagen mit den Menschen zu verbinden und deren Realität nicht zu verstehen, aber zumindest offen dafür zu sein und mit denen dann zu connecten und auch
nicht gleich abzustempeln auch. Ne?
Genau.
Also nicht gleich so, wenn ich jetzt durch irgend so ein Dorf irgendwo in der Heide fahre, dann denke ich ja auch oft, Mensch, das eine Dorf sieht genau aus wie das andere.
Ja.
Und die Leute, die hier wohnen, haben irgendwie die gleichen Klamotten an, fahren die gleichen Autos, die Häuser sehen alle gleich. Also so oft, man huscht da ja so durch und eigentlich
ich auch
alles
denken.
Gleich. Ne?
Genau, könnte ich auch denken.
Fallen, das so zu machen.
Und es gibt vieles, was uns unterscheidet. Und meine Realität hat mit deren Realität wenig zu tun, könnte ich denken. Also ich könnte denken, ich bin schwarz, sie sind weiß. Ich habe im Bürgerkrieg gelebt, ihr nicht.
Ja.
Ich bin in Oromia geboren, ihr nicht. Also ich könnte viel in ich und ihr denken.
Ja.
Aber es ist ja viel schöner zu gucken, was verbindet uns?
Ne?
Was gibt es an wir? Und da, die Palette ist sehr groß. Wir, was uns verbindet, ist, dass ich auch auf dem Dorf aufgewachsen bin.
Ja.
Ne? In meinem Dorf hat es auch nach Gülle gerochen. Und dann mussten wir die Wäsche reinholen oder durften wir nochmal zweimal waschen, weil wir die beim Gülle sprühen, die Leute das nicht mitgekriegt haben.
So,
also es gibt, oder der Bus kommt einmal im Dorf vorbei am Tag. Ne? Also es gibt so vieles, was uns verbindet.
Paar
und wenn
Sachen,
wir das finden
sind,
und wir unterhalten uns drüber, das löst bei mir ein angenehmes Gefühl aus. Und dann kann man auch über die Dinge, die uns unterscheiden, ganz anders sprechen.
Ja. Ich habe auch in einem Interview gelesen, dass du dass du glaubst auch viel, dann hast du ja gerade auch schon gesagt, viel mitgenommen zu haben in deiner Kindheit irgendwie, wie du dich neuen Situationen näherst. Aber ich habe mir so auch in der Vorbereitung für heute nochmal deinen Lebenslauf angeguckt, so gerade die ersten 10 Jahre, das ist ja krass. Also so was dir passiert ist, passiert ja vielen Leuten auch glücklicherweise, muss man ja wahrscheinlich sagen, oft nicht mal in einer Lebenszeit.
Ja.
Und eine Diskussion, die ich ja dann oft auch wiederum wahrnehme, jetzt gerade nach 2015 und auch fortlaufend in Deutschland, ist ja, wie sollen die Leute denn jetzt, die hier ankommen, zum Beispiel was lernen, wie sollen wir die in unsere formalen Bildungssysteme integrieren? Und da wird immer oft davon gesprochen, dass es darum geht, die Leute, die neu hier landen, in genau das zu integrieren, was wir gerade haben. So nehme ich es zumindest wahr. Und ich habe mich gefragt, wie, also du hast ja auch gerade schon gesagt, du warst in der Schule durchaus aufmüpfig, dein Abi war jetzt so ungefähr vergleichbar mit meinem, jetzt nicht das Beste. Ich glaube, ich kriege die Kurve nicht mehr zu einer geschlossenen Frage, aber will ich glaube ich auch gar nicht. Mich würde einfach interessieren, wie du auf diese Situation und auf diesen Themenkomplex irgendwie blickst.
Integration ist eine Möglichkeit und ich bin für Inklusion, weil Integration heißt, jemand kommt und er wird integriert und eingebunden. Mhm. Inklusion heißt, wir öffnen den Kreis und die Person oder die Menschen sind ein Teil. Das heißt, es ist auf eine Begegnung auf Augenhöhe. Wir lernen voneinander. Wir stellen, und das ist inklusiv, heißt ja auch, dass es zugänglich ist. Zugänglich sein heißt also Bedingungen schaffen, dass die Menschen, die hierher kommen oder die zu uns kommen oder die neu in mein Team kommen oder in die Familie, wo auch immer, dass deren Bedürfnisse auch berücksichtigt werden. Also Inklusion denken viele immer nur im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung. Da ist es richtig und wichtig, aber da bedeutet es ja auch Zugang gewähren. Also wenn ich einen Rollstuhl nutze, wie komme ich von A nach B, wie kann ich an einer Veranstaltung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Und das können wir am besten gewährleisten, wenn wir uns in die Perspektive der Person begeben, die den Rollstuhl nutzt. Deswegen mag ich das Wort Zugänglichkeit lieber als barrierefrei. Weil wenn wir von barrierefrei sprechen, ist die Barriere im Mittelpunkt. Im Englischen spricht man von Accessibility, zugänglich. Das heißt, setz dich doch mal in einen Rollstuhl und versuch mal von A nach B zu kommen. Und dann wirst du schon sehen, wo du gut hinkommst, wo du nicht gut hinkommst, wo die Hindernisse sind. Und wie wir sozusagen dieser Person es leicht machen können, teilzuhaben. Weil dann kann die Person sich auch einbringen und das Leben mitgestalten und ihr Wissen mit reinbringen und ihre Kompetenz. Und wenn sie es nicht tut, ist auch okay, aber sie ist ja ein Teil der Gesellschaft. Warum wollen wir Menschen ausschließen? Also es geht ja nicht darum, dass wir das tun, damit die Person eine Leistung bringt, sondern sie ist ein Teil von uns. Mhm. Also es sollte eigentlich bedingungslos sein.
Ja, und ich finde es auch eine wichtige Unterscheidung, weil es glaube ich auch ein Spruch, ich gucke mal, ob ich ihn so platt übersetzt kriege aus dem Englischen. Das eine ist ja irgendwie eine Tür aufzumachen und einen Zugang zu öffnen. Und das andere ist ja wiederum zugänglich zu sein. Mhm. Ne? Also die Erfahrung, die ja viele machen, wenn sie zum Beispiel, du moderierst sehr viel mehr als ich, aber die Erfahrung, die man üblicherweise macht, wenn man zum Beispiel in ein Publikum einfach mal offen reinfragt, gibt's hier eine Frage, dann stehen meistens 3 Typen aus, die so aussehen wie ich und die haben dann eher einen Kommentar als eine Frage und übernehmen.
Immer.
Und da gibt's dann natürlich irgendwie 2, 3 Tricks, wie man dem als in der Moderation begegnen kann. Aber du hast einen Zugang geschaffen, aber vielleicht war es nicht zugänglich.
Ja.
So als ein Beispiel. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch für viele andere Situationen. Ja. Ne? Also wenn da irgendwo ein Klingelschild steht, Rollstuhlnutzende bitte hier klingeln, dann kommt irgendwie eine Viertelstunde später ein mürrischer Pförtner und legt irgendwie die Bretter auf die Treppe, damit du irgendwo hochkommst.
Ja.
Ist ja nochmal was
vielleicht
anderes.
Vielleicht kommst du nicht mal an die Klingel ran, weißt du, weil die irgendwie in 1,80 Meter Höhe ist. So.
Ja, und dann musst du noch wen fragen.
Ja. Und das ist gut, dass du das gerade gesagt hast, weil das löst nochmal was bei mir aus, zugänglich zu sein, weil genau, ich frage oft, hat noch jemand eine Frage? Das könnte ich vielleicht nochmal einladender stellen, diese Frage. Ne? Jetzt, wo du es sagst, ist nochmal ein guter Aspekt, das nochmal zu überdenken. Ja, danke.
Jetzt fühle ich mich gebauchpinselt.
Ja, wir lernen voneinander. Ist ja nicht das ist so, dass wir alles wissen, sondern ich glaube, im Austausch erfahren wir nochmal viel mehr und lernen nochmal, wo wir unsere Lücken haben, die wir vielleicht auffüllen können.
Auf jeden Fall. Speaking of Lücken auffüllen. Wir wollten ja auch über Lernangebote sprechen.
Ja.
Und die Lernangebote sind ja wiederum dazu da, um zumindest Leuten auch irgendwie Hochschule zugänglich zu machen. Ich bleib mal in dem Sprech.
Ja.
Du hast hier im Vorfeld drei Lernangebote rausgepickt und gesagt, über die oder über die Themen, das interessiert mich irgendwie, da möchte ich gerne drüber sprechen.
Ja.
Und das erste Angebot, das du dir rausgepickt hast, heißt Mein Weg zur KI.
Ja.
Mein Weg zur KI. Dieses Lernangebot stellt Menschen aus Hamburg vor, die in Wirtschaft und Wissenschaft mit künstlicher Intelligenz arbeiten. In Videos und Podcasts kannst du sie kennenlernen und erfährst, was sie daran begeistert. Du lernst dabei natürlich auch etwas über KI selbst. Wie kann sie eingesetzt werden und welche Chancen und Risiken birgt die Technologie? Spannend ist es, in den Gesprächen zu erfahren, welche Lernprozesse die unterschiedlichen GesprächspartnerInnen jeweils durchlaufen haben. Findest du interessant? Dann haben wir in den Shownotes einen Link für dich. Mein Weg zur KI ist ein Angebot der Technischen Universität Hamburg.
Ich meine, das Thema KI ist ja nun, also ich komme, glaube ich, gerade an keinem Gesprächspodcast, sei er irgendwie politisch, gesellschaftlich oder sonst irgendwie kulturell interessiert, wo KI nicht irgendwie stattfindet. Und in diesem Hype-Cycle sind wir jetzt, glaube ich, gerade so relativ weit, also mein Gefühl ist relativ weit oben auf der Welle. Es kommt irgendwann wahrscheinlich irgendwann so ein Tal, vielleicht auch nicht. Ich habe mich gefragt, wie du also du bist Familienvater, Partner, wir haben gerade schon gesagt, was du alles an beruflichen Stationen irgendwie hinter dir hast, wo du gerade überall auch aktiv bist, wie so ein Video oder ein Podcast aussähe, wenn wir jetzt nur über KI sprechen. Also wie begegnet Jared Dibaba KI? Vielleicht bewusst, vielleicht auch manchmal unbewusst. Wie nimmst du es wahr in deinem Umfeld, sei es beruflich, privat? Welchen Effekt nimmst du wahr von Tools, die im weitesten Sinne als KI bezeichnet werden? Gibt es ja auch schon fast dogmatische Debatten, was man jetzt noch so bezeichnen darf und was nicht.
Und auf Plattdeutsch heißt KI Bregenbleach-Apparat.
Das musst du kurz übersetzen.
Bregen ist das Gehirn, also wie aus dem Englischen Brain.
Aha.
Bleach ist das plattdeutsche Wort für smart oder schlau.
Mhm.
Das ist abgeleitet von dem Wort politisch.
Ach,
Bleach, Bleach sozusagen.
Aha.
Okay. Ein Apparat ist Apparat.
Ja.
Also Bregen-Bleach-Apparat.
Ach schön.
Aber es ist eine Neuschöpfung, hat sich irgendeiner ausgedacht. Ich finde das mal schön, wenn es im Plattdeutschen nochmal so Neuschöpfung gibt. Nicht alle sind schön, aber das finde ich ein witziges Wort. Wie begegne ich KI? Also ich bin offen, ich bin solchen Dingen immer zugewandt.
Ja.
Am Anfang denke ich immer, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Und dann denke ich, nee, es kommt ja.
Mhm.
Also wenn es kommt, kommt es, accepted. Und so war es früher mit Computern. Also als ich, als in den 80er Jahren so die ersten Computerthemen hochkamen, habe ich gedacht, oh, da werden wir kontrolliert, das nimmt uns die Arbeitsplätze weg. So, weil das so der Tenor war von vielen Menschen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte.
Das Spiegelcover, irgendwie der Roboter, der dir den Arbeitsplatz wegnimmt.
Genau,
und so,
genau.
Mhm.
Und dann war ich aber einer der Ersten, die sich so ein Atari gekauft haben, zum Rumdaddeln ein bisschen und so ausprobieren. Und dann dachte ich, komm, check das doch mal. Dann habe ich mir, weil ich einer der Ersten, der sich so einen Laptop gekauft hat. Ich hatte auch als einer der Ersten ein Handy und so ein Communicator gab es noch von Nokia, so ein aufklappbares Ding.
Mit der Tastatur.
Also ich habe das total geliebt.
Ja.
Und habe immer gedacht so am Anfang, ah, das ist irgendwie spooky.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, und das hat mir jemand aus dem Freundeskreis gesagt, ein Freund von meinen Eltern, der Berufsschullehrer ist und der absolute Mathe- und Physik-Nerd ist, der sagte, es ist doch viel besser, wir kennen uns damit aus, als wenn wir uns komplett verschließen und wir haben gar keine Ahnung und dann passiert etwas mit uns. Also wir befassen uns damit und dann können wir auch überlegen, wie wir das nutzen und dann sind wir uns auch der Gefahren bewusst.
Mhm.
Das habe ich irgendwann gehört, da war ich so 16, 17 und das ist in meinem Kopf geblieben. Dann lieber mitsprechen und mitgestalten, als irgendwo am Spielfeldrand zu sitzen und zu gucken, wie alles gemacht wird und ich bin überhaupt kein Teil dessen. Und deswegen bin ich beim Thema KI auch, habe ich auch gedacht, oh weia, was da jetzt auf uns zukommt, dass wenn wir da die Kiste einmal aufmachen, dann sind wir alle lost. Aber dann habe ich dann hier ChatGPT mal runtergeladen und da ein bisschen rumgedaddelt und geguckt, was kann der? Und das fand ich faszinierend. Mhm. Und dachte, ah, okay, so funktioniert das. Ah, okay, dann muss ich einen Prompt eingeben, also einen Befehl, damit er das ausspuckt, was ich brauche. Und so
ja, habe ich eine eigene Wissenschaft.
So, fast, ne? Ja, ja. Und dann guckst du und dann hörst, siehst du irgendwie auf den digitalen Medien, was es für Prompts gibt und wie man die gestalten kann und so weiter. Was ist so vereinfacht auch, was du da so für Sachen rausholen kannst. Und das finde ich schon hilfreich. Und dann auch zu gucken, ah, wie funktioniert das? Aber auch so ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich die Idee dahinter? Hab mich mit Expertinnen ausgetauscht, habe Veranstaltungen auch moderiert, wo es um das Thema geht. Und dann gibt es ein paar Keynotes beziehungsweise Vorträge zu dem Thema, was das macht. Und das finde ich interessant, weil dann ist es nicht uiuiui KI, sondern KI hat viele Aspekte. Gute und schlechte. Berufliche, private, soziale, wirtschaftliche Aspekte. Und wo ist jetzt der Punkt, der mir Angst macht? Dann haben wir es ein bisschen seziert und auseinandergenommen. Das hilft vielleicht, damit anders umzugehen, weil KI, wir können es nicht aufhalten.
Mhm. Das heißt, wenn ich so runterkoche in irgendwie einen Satz, so du beschäftigst dich damit, hast so das Gefühl oder den Wunsch, dir da irgendeine Art von im Englischen Agency vielleicht Handlungsvollmacht irgendwie zu erkaufen dadurch, ja. durch die Beschäftigung damit und fühlst dich dadurch dann in eine Situation versetzt, wo du dem eher auch bewusst begegnen kannst, als ihm ausgesetzt zu sein.
Ja, also ich habe jetzt noch keine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik, aber zumindest habe ich mich jetzt schon mal spielerisch damit befasst und gucke so, alles klar, ich weiß jetzt, was ein Prompt ist, ich weiß jetzt, wie ich die Dinge eingeben muss, ich weiß, was so ein Ding kann und ich habe so eine Idee davon, wo man das nutzt und wie es genutzt wird. Mhm. Und jetzt wäre es an der Zeit, sich natürlich auch kritisch damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wo sind die Gefahren, wo sind die Grenzen und wo müssen wir gucken, dass es reguliert wird und sich auch damit auseinanderzusetzen. Klar, ich weiß, was passieren kann und wo vielleicht auch Schutzmechanismen errichtet werden müssen, international, national, was es an Cyberkriminalität geben kann und so weiter. Ja. Das müssen wir auch wissen und uns auch dazu verhalten. Ich glaube, das ist wichtig und deswegen ist so ein Angebot, wie ihr das hier macht, natürlich sehr wichtig, einfach um erstmal reinzukommen.
Mhm. Ja, total. Also das ist, glaube ich, auch das Ziel. Die Machenden von dem Angebot beschäftigen sich ja auch inhaltlich sehr, also auch in anderen Feldern sehr, sehr viel tiefer, glaube ich, damit. Aber haben, glaube ich, gerade versucht, mit dem Angebot auch was zu schaffen, was diesem Ganzen ja oft auch anonym, ne? Also ChatGPT hat ja für die wenigsten irgendwie ein Gesicht.
Ja.
Oder? Aber so auch die Machenden dahinter mal zu zeigen und zu sagen, guck mal, die begegnen dir auch in der U-Bahn und die bauen trotzdem hier den abgefahrenen Scheiß.
Ja.
Und auch da wieder eine Zugänglichkeit, glaube ich, zu dem Thema zu schaffen.
Ja. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das niedrigschwellig ist und dass wir die Angst verlieren und uns erstmal rantasten, weil aufhalten können wir die Digitalisierung nicht. Wir sind bis zum Hals schon drin und der Kopf guckt noch ein bisschen raus. Aber wie gehen wir damit um?
Ne? Je nach Körpergröße.
Ja. Und das ist so ein bisschen wie beim Thema Diversität, wo ich tätig bin. Ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal Lust auf das Thema zu machen.
Ja.
Zu sagen, okay, ich lasse mich ein, guck mal, was es zu bieten hat.
Ja.
Und dann sind wir auch nicht so anti, wenn irgendwie mein Teams und mein Zoom und mein Handy und mein Google Maps und was das alles, wenn das nicht funktioniert, sind wir ein bisschen geduldiger mit uns und mit dem System und sagen, okay, wenn es hier nicht funktioniert, funktioniert es da. Und wenn wir nicht mit einer Anti-Haltung reingehen, sondern offen sind, dann können wir auch die Fallstricke besser sehen und entdecken. Ich finde es super, dass ihr dieses Angebot habt, weil die Hemmschwelle ist niedrig, sozusagen, da reinzugehen, sich zu befassen und auch andere Stimmen, andere Menschen und ExpertInnen dazu zu hören, die dann sagen, so und so ist es, ich befasse mich hiermit und du hörst erst was darüber, dann guckst du ein Video und dann kannst du ein paar Übungen oder Aufgaben dazu machen. Das ist sozusagen eine aktive Auseinandersetzung damit und das macht uns zu selbstwirksamen Menschen, also die das nutzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter oder das baue ich aus, wie auch immer.
Ich weiß von einem, also ich glaube, das ist Feedback, das die Machenden sehr gerne annehmen, weil ich weiß, einer der Machenden hat auch einen Schauspiel-Theater-Hintergrund.
Ja.
Und ich weiß, dass eine seiner persönlichen Missionen ist, den abgefahrenen Kram, der in so einer Hochschule ja teilweise passiert, so von der Sprache, die man da spricht, bis hin zu den Themen, die man bearbeitet, ja, irgendwie auch so zugänglich zu machen, dass das irgendwie, immer ein blödes Bild, ne, aber die normalen Leute irgendwie
absolut
auch noch kapieren.
Das finde ich super wichtig. Was nützt uns das, wenn das nur 5 Leute verstehen? Das ist so ein Dünkel, irgendwie so, so, also das ist natürlich irgendwie so ein Klicken- oder Bubble-Gespräch. Mhm. Das ist ja auch okay, das brauchen wir ja auch. Wir brauchen unsere Bubble. Aber auf der anderen Seite, um das Thema zugänglich zu machen, müssen wir eine Sprache haben, die so viele Menschen wie möglich verstehen. Und das versuche ich auch zu machen, dass es einfach verständlich ist.
Bevor wir zum nächsten Lernangebot kommen, wir haben eine Rubrik, die wir versuchen mit all unseren GästInnen durchzuziehen. Und die Rubrik heißt Lernen oder Lernen. Das ist erstmal nichts total Unerwartetes, glaube ich. Es gibt viele andere Podcasts, die auch Entweder-Oder-Fragen haben. Und da reihen wir uns natürlich in eine lustre Runde ein.
Ja, bin mal gespannt, was ihr euch da ausgedacht habt.
Es geht, wie die Rubrik schon so sagt, ums Lernen. Und ich habe ein paar Fragen für dich dabei. Du entscheidest dich immer für eins. Und wenn du willst, musst du auch nicht nur einfach A oder B sagen, sondern du darfst natürlich auch gerne sagen, wie du bei der Entscheidung gelandet bist, okay, oder was dir dazu so einfällt.
Lernen oder lernen?
Also, lernen. Kurz und intensiv, gräbst du dich richtig rein oder machst du das immer mal so nebenbei?
Kurz und intensiv hauptsächlich, weil ich viele Themen habe, mit denen ich mich befasse, vielfältige Jobs habe und ich muss mich schnell in Themen reinarbeiten. Ja. Das heißt, ich lese viel zu dem Thema und sehr intensiv und bin dann im Tunnelblick und kann dann mich zu dem Thema dann mit den Leuten unterhalten, ob es irgendwas Medizinisches ist, ob es was Landwirtschaftliches ist, ob was Gesellschaftspolitisches ist, ob das Thema Obdachlosigkeit ist oder Bürokratisches. Mhm. Und ich mag das total gerne, mich da in diese Welt reinzubegeben und da intensiv drin zu arbeiten, zu lesen, zu recherchieren, ja, und dann wieder aufzutauchen und dann so tun, als hätte ich Ahnung davon.
So 2 Minuten schaffst du es dann durch jede Unterhaltung. Ja, genau. Kann ich verstehen, sehr schön. Lernen durch Lesen oder Lernen durch Hören?
Beides. Lernen durch Lesen ist insofern wichtig, weil ich auf der einen Seite optisch unterwegs bin und wenn ich ein Schlagwort sehe wie, was gibt es denn zum Beispiel für komplizierte Worte wie Ambiguitätstoleranz, ich liebe dieses Wort, dann bleibt es im Kopf hängen, obwohl es ja sehr kompliziert ist und ein Wortungetüm ist, aber einmal kurz innehalten, was steckt da eigentlich hinter? Ich befasse mich mit diesem, ich versuche es mit so viel Sinn wie möglich aufzunehmen, deswegen ist Lesen für mich wichtig. Und dann kann ich weitergehen. Was ich lese, das setzt sich nochmal. Am besten, ich schreibe es selber auf, weil durch die physische Tätigkeit des Aufschreibens geht es nochmal in den Körper.
Ja.
Also lesen, schreiben, verinnerlichen. Auf der anderen Seite durchs Hören, das ist nochmal eine andere Art des Lernens, kommt noch etwas Atmosphärisches dazu. Also wenn ich einen Vortrag höre oder einen Podcast zu einem bestimmten Thema, wie Menschen sprechen, wie die darüber was sagen, was für eine Haltung sie haben, das transportiert sich nochmal bei komplexen Themen. Ja, und deswegen finde ich das, find ich das auch hilfreich.
Ja, ja. Okay.
Nachvollziehbar?
Ja, kann ich verstehen. Kann ich total gut verstehen. Gerade das Auditive mit dem Kontext. Also ich habe das viel bei Podcasts so, mein Beispiel ist immer, erklär mir nicht die Weltwirtschaftskrise, sondern sag mir, wie es den Fischer in der Normandie betroffen hat und ich habe es gleich viel besser verstanden.
Ja, genau. Jetzt hat gerade ein Politiker auf seinem Instagram-Kanal kurz und knackig erklärt, was jetzt politisch gerade passiert, dass Neuwahlen anstehen, konstruktives Misstrauensvotum, die Vertrauensfrage stellen und warum das so wichtig ist. Ich wusste das alles, weil ich mich auch damit befasse, aber ich fand es total cool, wie kurz und knackig der das in einer Minute erklärt hat, was jetzt ansteht.
Da sind wir wieder bei der Zugänglichkeit.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Dann nächste Frage. Lesen oder zuschauen? Eigentlich die gleiche Frage, ne?
Ja, beides. Also es sind, und das sehe ich auch nicht so statisch, ich würde beides sagen, weil es gibt, erstens bin ich unterschiedlich aufnahmefähig und habe nicht immer dieselben Bedürfnisse. Was ich heute gut finde, heute habe ich vielleicht Bock auf Grünkohl mit Pinkel und morgen auf Pommes mit Currywurst. Und so bin ich unterschiedlich. Aber es ist gut zu wissen, was brauche ich jetzt in diesem Augenblick und auf meine Bedürfnisse zu achten und sagen, okay, heute bin ich eher in Podcast-Stimmung. Okay, dann gehe ich joggen und ziehe mir mal den Podcast rein zu dem Thema, damit ich schon mal drin bin. Also für meine Sex-Sendung zum Beispiel habe ich mir viele Podcasts angehört, weil dort ExpertInnen gesprochen haben, die irgendwie, weil es mir wichtig war zu gucken, wie reden die über Sexualität?
Da auch hilft mit welcher Tonalität?
Genau das.
Wie viel Humor ist wann wie gut?
Wo haben die Probleme, das Wort Analsex zu verwenden? Ne? Oder wie sprechen die über Verhütung oder what the heck, so. Und dann merke ich, ah okay, die haben eine gewisse Selbstverständlichkeit oder da haben die auch Charme.
Ja.
So diese Nuancen höre ich mit. Das erfahre ich nicht, wenn ich das lese. Auf der anderen Seite, wenn ich lese, kommen andere Facts und Tatsachen und Tabellen oder Zahlen und solche Sachen mit. Also das ist unterschiedlich und ich bin auch unterschiedlich aufnahmefähig. Und das Tolle ist ja, wir haben vielfältige Medien, die wir heutzutage nutzen können. Ein großes Angebot an Medien, geschrieben, gesprochen, Bewegtbild. Und dann können wir mal gucken, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich.
Die nächste Frage schließt so ein bisschen daran an.
Und das macht übrigens euer Angebot auch so interessant.
Ja.
Ja.
Ich werde hier immer größer. Also wenn wir noch 2 Stunden sprechen, gehe ich mit 2,10 Meter raus.
Ja.
Gebe ich gern weiter. Das freut, glaube ich, alle, die dazu beitragen. Da steht ja auch teilweise echt viel Arbeit drin. Fehler machen und dabei lernen oder Fehler vermeiden und dabei lernen?
Nein, Fehler machen.
Ja?
Okay, ist scheiße.
3 Anekdoten bitte.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, Fehler ist ganz wichtig, Fehler zu machen. Also wenn ich jetzt spontan zurückdenke, das erste Mal sitzen bleiben in der Schule, das war so ätzend. Das war so ätzend. Da ist für mich eine
Klasse
Welt zusammengebrochen. 9. Klasse.
Ja, okay.
Sitzen geblieben sind die anderen, aber doch nicht ich.
Ja, ja.
Und dann kriege ich die Info, ich bin sitzen geblieben. Das ist so ein mieses Scheitern, das kannst du dir gar nicht vorstellen. In dem Alter, du bist in der Pubertät, da war ich 17, ne? Ja genau, 9. Klasse, 16, 17. Und dann merkst du, deine Buddies, die gehen alle weiter, du kommst jetzt mit den Kleinen zusammen, die sind ja nur ein Jahr jünger. Aber das, dann musst du dich da wieder, dann bist du der Sitzenbleiber und so weiter und so fort. Das ist echt übel.
Ja. Gibt ja auch viel Kritik da dran, dass das sozusagen als ein, ja auch in Teilen ja auch als ein disziplinarisches Mittel genutzt wird.
Na
ne?
Klar, ja. Na klar. Ich weiß auch nicht, ob das ein gutes Prinzip ist. Also das können wir das gesamte Schulsystem hinterfragen. Das ist nochmal ein Podcast für sich. Aber guck mal, ich konnte in der 6. Klasse konnte ich 4 Sprachen sprechen. Ne? Ich konnte mehr Sprachen sprechen als die Leute, die uns unterrichtet haben. Und die wollten mich aber zur Hauptschule schicken.
Ja. Ja, ich meine, das geht ja da schon los, welche, also ich wohne inzwischen in Berlin, habe auch lange in Hamburg gelebt, aber ist eigentlich auch egal, wo du in Deutschland hinguckst. Kommt jemand mit Englisch oder Französisch? Ah, toll, ihr wachst zweisprachig auf.
Ja, ja.
Kommt jemand mit Türkisch oder irgendeiner anderen Sprache, die irgendwie anders assoziiert wird? Ist ja, na, hoffentlich kommt er in Deutsch mit.
Ja.
Ne? Also das heißt, das war eher deine Erfahrung.
Ja,
dann, ne?
Genau. Genau das ist das Ding. Wir kamen vom Scheitern. Also Scheitern ist oder Fehler machen ist schmerzvoll. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir keine Fehler machen und so durchs Leben schlittern. Das ist bequemer und komfortabler, auf jeden Fall. Und ich würde diese Möglichkeit auch vorziehen. Aber im Rückblick ist es so, dass ich durch die Fehler, die ich gemacht habe, lernen konnte. Und wenn ich es nicht lernen konnte, habe ich den Fehler nochmal gemacht und habe es dann vielleicht gelernt.
Das tut aber auch doppelt weh dann.
Ja, das tut auch weh. Und es ist wirklich schmerzvoll auf allen Ebenen. Aber manchmal ist das die Motivation. Und schöner ist es natürlich, wenn wir ohne Fehler erfolgreich sind. Aber das passiert leider selten.
Aus Erfahrung gesagt.
Ja.
Ja. Ja, letzte Frage, entweder oder. Vieles gleichzeitig lernen oder eins nach dem anderen?
Ideal ist eins nach dem anderen.
Also der Mythos des Multitaskings.
Ja.
Im Hause Dibaba. Nein.
Das hat mit dem Hause gar nichts zu tun, sondern ich glaube, also so ist meine Erfahrung, wenn ich fokussiert an einer Sache arbeite, ist das viel intensiver, weil ich dann die Möglichkeit habe, mit allen Sinnen, also mit den Augen, mit den Ohren, mit den Händen vielleicht sogar, also körperlich auch, das mir zu eigen zu machen. Mhm. Und die Zeit brauchen wir. Also das weiß ich aus meiner Schauspielausbildung. Je mehr ich mich mit allen Sinnen mit einer Thematik befasse, also wenn ich jetzt sage, stell dir vor, du beißt jetzt in eine Zitrone, mach die Augen zu und beiß mal rein und machst du dann so das Gesicht dazu, dann bist du voll mit allem dabei und du weißt genau, wie eine Zitrone schmeckt, du spürst sie in deinem Gesicht, auf der Zunge und hast sozusagen dieses Bild. Wenn ich euch sage, stell dir das vor und halt aber dabei noch diese Tasse und hörst noch Musik und so, dann fehlt schon was an Aufmerksamkeit. Ja. Und diese Intensität der Einlassung ist total wichtig, damit sich das setzt. Mhm. Aber wir leben in einer Welt, die so viele Reize hat und uns ablenken mit vielen Dingen, mit Telefon, mit Bildern, mit Lärm, mit dit und dat. Das macht es schwer und einige Sachen müssen wir gleichzeitig machen, weil die Realität einfach so ist. Aber je weniger Gleichzeitigkeit, glaube ich, desto besser.
Schick. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast auf die Rubrik.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wir haben ja
gute Fragen.
Ich werde immer größer, ich werde immer größer. Ist zum Glück ein Audio-Podcast. Mann, Mann, Mann. Nächstes Lernangebot, über das ich mit dir sprechen wollte.
Leg los.
Ist der Tide-Elbe-Komplex.
Ja.
Der Tide-Elbe-Komplex. Die Tide-Elbe ist der letzte Teil der Elbe, bevor sie ins Meer mündet. Sie reicht von Geesthacht bis Cuxhaven. Das Lernangebot Tide-Elbe-Komplex lädt ein zu einer interaktiven Reise an diesen Teil des Flusses. Wer sich darauf einlässt, erfährt an markanten Orten, wie verschiedene Phänomene zusammenhängen. Hochwasser und Verschmutzung, trockene Sommer, aufkommende Stadtteile. Nachher versteht man dann ein wenig besser, wie es dazu kommt und was zu tun wäre, damit die Elbe ein attraktiver Lebensraum bleiben kann. Das Lernangebot Tide-Elbe-Komplex ist ein Angebot der HAW Hamburg. Einen Link findest du in den Shownotes.
Ich fand's schön, dass du dir das Angebot rausgepickt hast, weil ich dachte, schon beim Gucken, wenn ich so, ich bleib mal bei Jared kommt rum, ihr grabt da ja wirklich teilweise Orte aus, wo ich mir denke, man, wie, also entweder wahnsinnig viel Recherche oder das ganze Team ist irgendwo in Nordfriesland, Ostfriesland, wo auch immer irgendwo groß geworden und kennt irgendwie jeden Bauern mit Vornamen. Ich mochte an dem Lernangebot, dass ich so ein bisschen auch auf so einer interaktiven Karte ja durchgeführt werde fast schon. Also ich kann reinklicken, an dem Ort passiert das und das, an dem Ort ist das und das, mit Bildern, ergänzendem Material und so weiter und lerne irgendwie wahnsinnig viel über die Gegend. Und genauso tue ich das ja irgendwie auch bei Jared kommt rum. Nur da kann ich mich einfach hinsetzen und das passiert mit mir. Ich muss nirgendwo hinklicken. Und ich habe mich gefragt, wie ihr auf diese Orte kommt, die ihr da... Also bleiben wir bei Waffensinn.
Ja.
Kannst du dich erinnern, wie es dazu kam, dass ihr nach Waffensinn fahrt oder irgendein anderes Dorf vielleicht, was du im Kopf hast?
Ich glaube, wir sind über das Mehrgenerationenhaus dahin gekommen.
Ah, okay.
Also wir haben echt eine grandiose Redaktion in der Produktionsfirma Flow, beziehungsweise Lightwolf, die das machen. Das sind, und das meine ich zu 100% im positiven Sinne, Trüffelschweine. die finden diese Dörfer. Manchmal gibt es ein Stichwort und dann denke ich, Moment mal, was ist denn dahinter? Und dann wird geguckt und geschaut und so weiter. Es gab ein Ortsschild in Priepert in Mecklenburg-Vorpommern, ganz, 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 ganz im Osten, kurz vor Brandenburg, gab es ein Ortsschild. Hier sind Menschen willkommen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Religion und so weiter und so fort.
Auf dem Land schon, wenn man das so explizit macht, nochmal
so,
ne? Schippe drauf ist. So, ne?
So, und das fand ich total cool, weil irgendwie gibt es das Vorurteil, dass es so viele rechte Leute im Osten gibt und erstens wunder Menschen. Zweitens kann man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, sondern ist einfach zu gucken, lassen wir uns doch mal auf die Menschen ein. Und wenn dann so ein Schild am Ortsschild steht, wer alles willkommen ist, dachten wir so, das ist ja mal interessant, lass doch mal gucken. Und das Coole ist, wir sind im Osten und der Bürgermeister ist ein Ossi, aber nicht ein Ossi aus dem Osten, sondern ein Ossi aus Ostfriesland. Also so, und das finde ich total cool. Das ist so eine Vielfalt, die man nicht erwartet. Und so suchen wir die Orte raus und erfahren dann über ein ganz klitzekleines Dorf, wie aktiv die Menschen dort sind, wie sie zusammenhalten und was für eine Offenheit und wie vielfältig die sind. Und das finde ich total wichtig, da dann so hinterher zu gehen. Also wir gucken und die haben einfach ein gutes Auge dafür.
Mhm. Und ich habe andersrum auch den Eindruck, dass die Orte, wo ihr reinkommt, für die ist das dann schon so ein halbes Dorffest manchmal, ne? Also dann wird irgendwie die Band aufgefahren.
Es ist unglaublich.
Der Bierpilz kommt.
Es war ein Ort, Duvensee, nördlich von Hamburg, die haben ein riesen Plakat aufgestellt, wie ein Wahlplakat sozusagen. Jared kommt rum, als wir da reingefallen. Ja. Wir versuchen ja immer, die Leute zu überraschen und haben vielleicht zu ein, zwei, drei Leuten Kontakt und sagen, wir wollen noch dahin und dahin, damit die Leute dann auch da sind. Aber versuchen, das so spontan wie möglich zu machen und so wenig wie möglich vorzubereiten. Und wir müssen einiges vorbereiten. Und dann kommen wir da hin und dann steht da ein riesen Wahlplakat, weil ich sage, ach du Scheiße, die wissen schon alle, dass wir kommen. Ich kann niemanden mehr überraschen. Aha. Aber das ist natürlich auch total nett.
Okay. Ja. Haben sie trotzdem, hat trotzdem funktioniert.
Ja. Das ist super herzlich, wie die uns dann aufnehmen.
Ja.
Das ist echt klasse.
Ja, super. Na, vielleicht sind ja noch ein paar Inspirationen fürs Rechercheteam dabei, wenn sie im Tide-Elbe-Komplex stöbern und sagen,
ja,
fahren wir mal dahin.
Ich finde das total wichtig, seine Region auch zu kennen. Mhm. Also die Elbe gehört zu unserem Alltag. Es ist unser Fluss hier. Und wir wissen gar nicht, wie die Dinge zusammenhängen, dass Finkenwerder eine Insel ist zum Beispiel. Was ist die Geschichte von Finkenwerder oder von Neugraben-Fischbek? Man denkt immer, da würde ich nicht hingehen, das ist total kriminell und schlimm. Aber wenn man da hingeht und guckt, was die in den letzten 10 Jahren geschaffen haben, an Inklusion, an Diversität, an BürgerInnenbeteiligung. Das ist toll, dass da ein Außenlager von Neuengamme vom KZ war und was das mit den Menschen dort gemacht hat. Das ist so, wir können so viel lernen über diese Region. Ich wohne jetzt seit 2004 in Altona und seit 2017 in Ottensen. Ich mache jetzt in 2 Wochen eine Führung durch Ottensen. Weißt du, ich kenne so viele
mit dänischem Hintergrund und diese ganzen, mit Dänemark und
Genau. Ja, ja. Also ich meine, ich kenne so viele Dörfer und auch deren Geschichten, aber mein eigenes Dorf kenne ich gar nicht so richtig. Ne? Und habe gedacht, jetzt muss ich mal nach 8 Jahren, die ich da wohne, und das ist ein Angebot, so eine Stadtteilführung, habe ich gesagt, das mache ich jetzt mal mit. Ich werde bestimmt eine Menge lernen, was ich noch gar nicht wusste. Mhm. Und ich muss es ja wissen, das ist mein Zuhause, ich wohne da. Dann verstehe ich auch, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
Springen wir gleich weiter zum nächsten.
Ja.
Und das wird ein harter Cut. Du hast ja auch ausgesucht, das Angebot Kurzvideos, gewappnet gegen faule Social-Media-Tricks.
Kurzvideos, gewappnet gegen faule Social-Media-Tricks. Wie können Lehrkräfte mit SchülerInnen Abwehrstrategien gegen fiese Social-Media-Tricks entwickeln? Das Material von Use the News ermöglicht es Lehrenden, entsprechende Themenschwerpunkte in ihrem Unterricht zu setzen. Das fördert die kritische Reflexion der SchülerInnen im Umgang mit Social Media und stärkt sie in ihrer Nachrichten- und Medienkompetenz. Die Videos sehen dazu auch noch richtig gut aus. Auch dieses Lernangebot findest du in den Shownotes. Es ist in einer Kooperation der HAW Hamburg mit der von der dpa initiierten Initiative Use the News entstanden.
Ich habe die Frage, die da auf der Hand liegt. Ich meine, du bist teils in öffentlich-rechtlichen Medien, du bist teils, glaube ich, auch so ein bisschen dein eigenes Publishing-Haus, so mit Jahre TV und
Podcast. Mein eigener Sender.
Genau, der eigene Sender. Und damit ja auch ein, wie ich dich wahrnehme, ein bewusst handelnder Akteur in dieser Medienlandschaft irgendwie. Wie nimmst du denn so dieses Feld Fake News, Desinformation, Tricksereien online, auch gerade in Social Media wahr? Begegnet dir das? Merkst du da, dass sich vielleicht auch die Stimmung ändert? Du bist ja jetzt auch schon lange dabei, dass so über die letzten, ich denke mir einen Zeitraum aus, 5 Jahre, sich irgendwie auch die Art und Weise oder die Vorbehaltlosigkeit sich einstellt und eigentlich nichts mehr geglaubt wird, alles geglaubt wird. Also wo sortierst du das irgendwie ein? Wie nimmst du das wahr, wenn du dich bei Insta einloggst oder ich glaube, dein Facebook ist dann auch noch relativ aktiv. Also wie nimmst du das wahr, auch im Verlauf über die letzten Jahre?
Ja, ich bin auch bei TikTok. Mhm. Ich versuche Instagram, TikTok und Facebook zu bespielen.
Da einen Hut zu kriegen.
Ja, und guck da auch natürlich rein und konsumiere auch die Inhalte.
Ja.
Also ich finde da schon krass, was unterwegs ist.
Mhm.
Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Also es gibt wahnsinnig motivierende, begeisternden Content. Und es gibt Sachen, die so erschreckend sind, weil die entweder offensichtlich einfach schlimm sind oder sehr subtil daherkommen und mit welchen Mitteln einige Leute spielen. Die ist so ein bisschen wie, schmieren dir Honig um Bart, kriegst ein bisschen Zucker und ein bisschen Kekse und Schokolade und ganz hinten in Minute zwei oder sowas merkst du, alles klar.
So. Hast bis dahin eigentlich aber auch nichts gerochen.
Nee, gar nichts. Ne?
So, und auf einmal kommt, ach und übrigens wäre ganz schön, wenn ihr hier
genau.
XY oder Z nochmal.
Und ich glaube, das ist super wichtig, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Das ist genauso wie mit KI, zu gucken, was ist TikTok? Weil TikTok ist super relevant, weil einfach viele junge Menschen das nutzen. Also ist es schon mal gut zu gucken, wie funktioniert es eigentlich? Und was geht und was geht nicht? Und wer spielt da, wer tummelt sich? Und wie kann ich das für mich nutzen? Es ist aber keine Einbahnstraße, dieses Lernen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir Erwachsenen den jungen Menschen erklären, pass auf, weil die kennen sich viel besser aus als wir. Mhm. Wir können aufgrund unserer Erfahrung sagen, hier könnten Gefahren lauern. Und das könntet ihr vielleicht alternativ nutzen. Aber wie die Dinge funktionieren und wer wo was macht und warum es funktioniert, das können die uns auch erklären, wer die Player sind.
Ja.
Und
viel besser als anders.
Was die cool finden und warum das, was die machen, auch funktioniert.
Ja.
Weil nämlich gleich in der ersten Sekunde knallt das Ding. Und das brauchst du gar nicht machen. Hier ist die Kameraeinstellung, das macht heute keiner mehr oder so.
Mhm.
Ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da im Austausch sind. Und dass wir nämlich nicht die jungen Menschen bei dieser Thematik integrieren oder sie uns integrieren, sondern dass wir inklusiv arbeiten,
ja,
und dass wir miteinander arbeiten, dass wir auf Augenhöhe respektvoll, weil die sehen Dinge, die wir nicht sehen, weil sie schneller und agiler sind, und wir sehen Dinge, die jüngere Menschen nicht sehen, weil wir mehr Erfahrung haben und weil wir schon im Laufe unseres Lebens Wissen angeeignet haben. Und das ist super wichtig, im Dialog zu bleiben und auch die Verbindung zu halten. Und deswegen finde ich dieses Angebot total wichtig, das auch als erwachsene Person zu nutzen, um zu gucken, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ich das nutzen, auch für mich?
Mhm.
Weil das zum Wissen generieren ist es super wichtig, um sich zu orientieren ist es wichtig, aber wir müssen wissen, was wo ist und was Bullshit ist.
Ich kann das auch, also ich bin ja auch im mittleren Alter. Wenn du dir das anguckst, ich glaube schon, dass da für alle auch noch was dabei ist. Die Videos sind ja nicht nur für Lehrkräfte da, die sind jetzt mit dem Ziel gemacht, dass du damit irgendwie Unterricht auch vorbereiten kannst. Aber ich finde es schon auch, also viel von dem, was du sagst, resoniert bei mir, weil ich auch wahrnehme, dass in gerade dem Themenfeld, man adressiert irgendwie die, keine Ahnung, 10- bis 14-Jährigen, 10- bis 18-Jährigen. Aber diejenigen, die dann am Ende die Wahlentscheidung treffen vielleicht, die irgendwie nicht. Und das liegt oft daran, dass man bei 10, 12, 14-Jährigen meistens weiß, wo die sich vormittags aufhalten und wie man sie kriegt.
Ja.
Also wie der Distributionskanal ist sozusagen. Aber gleichzeitig ist es natürlich umso spannender zu gucken, wie komme ich denn an andere Zielgruppen ran, für die das vielleicht auch relevant wäre, die es aber noch gar nicht wissen.
Ja, und es ist, glaube ich, super wichtig, auch deren Sprache zu verstehen und deren Bedürfnisse zu sehen, damit wir in Verbindung bleiben. Das ist ja das Wichtigste, finde ich, in der Gesellschaft, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, dass wir den Kontakt halten, gerade zu Menschen in diesem Alter, weil die finden sich, die grenzen sich ab, die differenzieren sich und trotzdem wollen sie Teil der Familie und der Gesellschaft sein, weil am Abend sitzen wir dann vielleicht doch irgendwo zusammen oder wir haben ein Familientreffen oder what the heck, und die Jugendlichen müssen mit Opa und Oma klarkommen oder mit der älteren Generation, und da eine Sprache zu finden, mit der wir miteinander umgehen können, ist super wichtig. Oder auch einfach einen Konsens zu finden, weil wenn wir uns aus den Augen verlieren und wenn der Kontakt weg ist, dann haben wir uns verloren, und das wäre schade.
Viel besser können Schlussworte eigentlich nicht sein in so einem Podcast. Mensch, Jared, ich habe mir einen Profi eingeladen.
Du bist auch ein Profi, du hast gut gefragt.
Und 2,20 Meter ist er jetzt.
Ja.
Sehr schön. Du, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat uns wirklich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Auch vielen Dank für die Einblicke jetzt in dem Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Muss das, glaube ich, auch nochmal sacken lassen teilweise.
Ja.
Und an alle Zuhörenden. Uns interessiert natürlich total, was ihr von dem Gespräch haltet. Also seht zu, dass ihr uns gerne Feedback gibt. Es gibt eine E-Mail-Adresse, es gibt Social-Media-Kanäle von uns, aber auch von Jared, die packen wir euch alle in die Shownotes. Und wir freuen uns jetzt schon darauf zu hören, was ihr von dieser Unterhaltung so haltet. Jared, vielen, vielen Dank dir.
Christian, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr angenehm. Der Kaffee war gut und vor lauter Sabbeln habe ich eure Kekse nicht gegessen. Das hole ich jetzt nach.
Wir stecken dir ein paar in die Jackentasche. Und wenn der Kaffeetester sagt, der Kaffee war gut, Mensch, der Uni-Kaffee.
Ja.
Jetzt haben wir es geschafft. Ich danke dir.
Ja.
Tschüss. Tschüss.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczycki. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.